Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Ute Meier ist am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Tag. Nach dem gewaltsamen Tod des Kasseler Regierungspräsidenten findet heute die Trauerfeier statt. Wir schalten gleich zu unserem Korrespondenten. 200 Euro und ein Monat Führerscheinentzug, weil ein Kind totgefahren wurde. Ist diese Strafe eines Berliner Amtsgerichts zu milde? Ich spreche gleich mit einer Verkehrsrechtlerin. Und weniger Sprungtürme und Baderutschen in Bayern. Wegen Sicherheitsvorschriften bauen einige Gemeinden die Freibäder zurück. Eineinhalb Wochen nach seinem gewaltsamen Tod wird heute ein Trauergottesdienst für Walter Lübcke veranstaltet. Der Kasseler Regierungspräsident war tot auf der Terrasse seines Wohnhauses aufgefunden worden, aus nächster Nähe erschossen. Lübcke, der bis 2009 für die CDU im Hessischen Landtag gesessen hat, wird in der Kasseler Martinskirche aufgebahrt. Die Feierlichkeiten beginnen um 16 Uhr. Zugeschaltet ist unser Landeskorrespondent für Hessen, Ludger Fittkau. Herr Fittkau, wie groß wird diese Veranstaltung heute zu Ehren von Walter Lübcke werden?
Ja, sie wird groß werden, Frau Meier. Dass die Kirche, in der sie stattfindet, Sie haben sie schon erwähnt, die Martinskirche in Kassel, ist die größte Kirche der Stadt mit rund 1400 Plätzen. Außerdem wird es eine Außenübertragung geben auf den Platz davor, weil auch noch viel mehr Menschen erwartet werden. Es gibt da wie eine Videoleinwand. Also es wird eine große Veranstaltung heute in Kassel.
Walter Lübcke war Regierungspräsident von Kassel, also der Leiter einer mittleren Verwaltungsbehörde. Wie bedeutsam und wie prominent war er?
Das merkt man daran als Journalist, dass man sehr viel mit diesen Regierungspräsidien zu tun hat hier in Hessen. Außer Kassel gibt es noch Gießen und Darmstadt für Mittel- und Südhessen. Man hat viel zu tun, weil die brisanten Themen dort auch gebündelt werden. Umweltschutzthemen, Grundwasserschutz, Klimaschutz, Altlastenproblematik. Wir haben ja eine Serie unlängst zur Altlastenentsorgung gemacht. Das sind alles so Themen, mit diesen Themen hat die Regierungspräsidiumsstruktur zu tun. Und das gilt auch für andere Themen, beispielsweise eben auch Flüchtlingsunterbringung und solche Dinge. Und Walter Lübcke war auch darüber hinaus, Sie haben schon gesagt, er war im Landtag sehr bekannt als sehr, sehr kommunikativer Regierungspräsident. Auch die anderen Fraktionen im Landtag kannten ihn. Viele Politiker werden sicher heute auch zur Trauerfeier deswegen kommen.
Unter anderem Ministerpräsident Volker Bouffier wird ja auch erwartet. Er soll eine Rede halten. Walter Lübcke hatte aber nicht nur Freunde. Vor allem in der rechtsextremen Szene wurde er angefeindet, weil er sich hinter die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung gestellt hatte. Wird diese Trauerfeier in Frieden ablaufen können?
Ja, die Frage ist natürlich, ob man einen Seelenfrieden schon finden kann. Das glaube ich eher nicht. Der Täter ist ja noch nicht gefunden. Es gab sehr viel Unruhe über diese Hassmails im Netz und Hasskommentare. Selbst der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte sich ja eingeschaltet und das auch sehr stark zurückgewiesen. Die Stimmung insgesamt hier in Hessen, das muss man sagen, ist aufgewühlt. Das Thema beschäftigt tagtäglich die Menschen, nicht nur in Nordhessen, sondern im ganzen Land. Es wird auch sehr viel berichtet über die Situation vor Ort. Viele Reporter gehen in das Dorf, in dem Walter Lübcke gelebt hat. Also man merkt, Seelenfrieden wird es nicht geben. Sicherlich werden die Sicherheitsvorkehrungen so sein, dass es keine Probleme gibt vor Ort. Aber trotzdem wird der Fall alle noch weiter beschäftigen, auch über diese Trauerfeier hinaus.
Einen mutmaßlichen Täter gibt es bislang noch nicht. Am Wochenende war ein Mann festgenommen worden, der ist aber mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Wie ist denn derzeit der Stand der Ermittlungen?
Es wird weiterhin in alle Richtungen ermittelt, das betont das Landeskriminalamt, das diese Ermittlungen ja koordiniert. In alle Richtungen deswegen, weil man sich nicht vorwerfen lassen will, dass man irgendwie auf einem Auge blind ist. Hintergrund ist, dass vor einigen Jahren der NSU-Mord in Kassel auch die Leute bewegt hat. Und da hat man eben nicht in alle Richtungen ermittelt, hat den rechtsradikalen Hintergrund nicht erkannt. Und das will man sich nicht noch einmal sagen lassen, dass man irgendwie eine Spur dabei vergisst. Aber eben, es ist nichts klar, auch private Motive werden weiter ermittelt. Wir haben im Grunde jetzt an Pfingsten, gab es ja mal eine Ingewahrsamnahme eines Menschen, der ist wieder freigelassen worden, aber die heiße Spur fehlt bis heute und da hoffen die Ermittler, dass sie jetzt in den nächsten Tagen auch in Ruhe weiterarbeiten können. Sie wollen das minutiös aufarbeiten und dann irgendwann doch den Täter hoffentlich ermitteln.
Dankeschön an unseren Hessen-Korrespondenten Ludger Fittkau. Heute findet der Trauergottesdienst für den erschossenen Kasseler Regierungspräsidenten statt. Das Urteil des Berliner Amtsgerichts sorgt für viel Aufregung. Gestern wurde ein 23-jähriger Student verurteilt, weil er einen 4-jährigen Jungen totgefahren hat. Der Mann wollte einen Stau umfahren, scherte verkehrswidrig auf die Busspur rechts daneben aus und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit. Der kleine Junge lief bei Rot auf die Straße, wurde von dem Auto gestreift. 200 Euro muss der Autofahrer jetzt zahlen. Er wurde zu 40 Tagessätzen à 5 Euro verurteilt. Außerdem muss er für einen Monat seinen Führerschein abgeben. Viel zu milde finden viele Menschen das. Das liest man aus den Kommentaren im Internet. Ich möchte über das Urteil sprechen mit der Rechtsanwältin Gesine Reisert. Sie ist Fachanwältin für Straf- und Verkehrsrecht in Berlin, außerdem Mitglied im Geschäftsführenden Ausschuss für Verkehrsrecht beim Deutschen Anwaltverein. Frau Reisert, können Sie die Wut über dieses Urteil verstehen?
Wenn Kinder sterben, trauern alle. Und es wäre auch schlimm, wenn dem nicht so wäre. Dass Urteile für Außenstehende oft schwer verständlich sind, kann ich nachvollziehen. Ich sitze oft genug im Gerichtssaal und weiß, wie schwierig das ist, das zu verstehen, wenn man außerhalb des Gerichtssaals ist. Urteile werden von Gerichten aber über Menschen gefällt und bestraft wird ja die persönliche Schuld. Und das bedeutet, jedes Gericht, jeder Richter, jedes Schöffengericht wie hier in Berlin muss sich genau denjenigen angucken, der da vor Ihnen auf der Anklagebank sitzt. Und das kann manchmal nach außen hin wehtun, ist aber nach innen hin als Urteil richtig.
Aber nehmen wir uns vielleicht mal dieses Urteil vor. Wir wissen, der Student war nicht vorbestraft. Er ist laut Gericht mit erhöhter Geschwindigkeit gefahren, hat gegen Verkehrsregeln verstoßen, wurde wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. 200 Euro, ein Monat Führerscheinentzug. Ist dieses Urteil milde?
Wir wissen über die Tat, dass es hier zu einem ganz unglücklichen Geschehensablauf gekommen ist, in dem bestimmt mindestens zwei Menschen Fehler gemacht haben. Zum einen natürlich der Fahrer, ganz klar. Zum anderen aber auch die Mutter des Kindes, die das Kind ja beaufsichtigen und auf das Kind aufpassen muss. Und nach dem, was ich aus den Pressemitteilungen ja auch nur entnehmen konnte, wäre selbst bei verkehrsgerechtem Verhalten es wahrscheinlich zu einem Zusammenstoß gekommen. Das bedeutet also, es war eigentlich gar nicht verhinderbar und trotzdem ist ein Mensch tot und das ist das, was der Gesetzgeber hier auch tatsächlich bestraft. Dann guckt man als Gericht danach, wie sind denn die Umstände der Tat, wie sind die Auswirkungen, wie ist das Verhalten auch nach der Tat für alle Beteiligten. Und das ist das Schwierige, Schmerzhafte in diesen Verfahren, in denen Menschen zu Tode gekommen sind. Denn ganz ehrlich, ich glaube, es gibt nicht das richtige oder das gerechte Urteil.
Dennoch hat der Student sich verkehrswidrig verhalten und rücksichtslos. Und Urteile haben ja auch Signalwirkung. Wenn die Rechtsprechung also dazu dienen soll, rücksichtsloses Verhalten zu verhindern, ist dieses Urteil dann nicht zu milde?
Das ist eine sehr schöne Frage, weil sie uns an die Grenzen der Gesetzgebungsfähigkeit führt. Denn schon die Frage, ist das jetzt rücksichtslos oder ist das nicht rücksichtslos, ist ja unheimlich schwer zu beantworten.
Wer zu schnell fährt an einer Verkehrsinsel mit einer Ampel, wo Menschen stehen, vorbei auf einer Busspur, auf der er nicht fahren soll?
Ja, wir wissen aber auch, dass die Ampel rot war für die Fußgänger, will sagen grün für die Autofahrer. Ich will nicht das Verhalten des Betreffenden hier verteidigen, sondern ich will darauf aufmerksam machen, wir sehen von außen eben auch nur einzelne Details. Wir haben aber nicht die Sachkunde, die der Sachverständige hier zum Beispiel hatte. Das heißt, wir alle, wenn wir darüber sprechen, müssten uns, wenn wir uns ein eigenes Urteil bilden wollten, tatsächlich auch die ganzen Details wirklich anschauen. Und das ist das, wo ich sage, wir dürfen den Gerichten auch vertrauen, dass die sich diese Mühe gemacht haben. Das Schwierige ist immer, wenn es eine sehr niedrige Strafe aus dem Gesetzeskatalog ist, dass man sagt, na, ist das nicht viel zu wenig? Trotzdem kennen wir alle die weiteren Umstände, die bei der Bemessung hier eine Rolle gespielt haben, nicht. Und ich sage nicht, das Urteil ist richtig. Ich sage aber auch nicht, es ist total falsch und völlig abwegig.
Neben den juristischen Abwägungen gibt es aber auch eine politische Debatte. Die Debatte, ob Strafen für Verkehrssünder generell weiter verschärft werden müssen. Ist das deutsche Verkehrsrecht immer noch zu lasch?
Aus meiner Sicht ist das Verkehrsrecht ziemlich gut und greift ineinander über. Aus meiner Sicht ist es eigentlich wünschenswert zu befördern, die Verkehrserziehung. Das fängt nicht nur in der Grundschule an, in der die Kinder schon in den Verkehrsgarten gehen, sondern das geht weiter bis zum Erhalt der Fahrerlaubnis. Und mein Wunsch wäre, das zu befördern, dass Menschen miteinander anders umgehen, friedlicher umgehen, eine andere Sprache wählen und nicht ihren Aggressionen freien Lauf lassen und das im Straßenverkehr ausleben. Man sollte aber auch ehrlich genug sein und sagen, dieser Unfall, wie wir ihn hier haben, der ist nicht in böser Absicht geschehen. Niemand wollte jemand anderen um seiner selbst willen beschädigen oder totfahren. Sonst wäre natürlich dieses Urteil überhaupt nicht erklärbar. Davon kann ich auch wirklich nicht ausgehen, nach dem, was ich in der Presse gelesen habe. Und ich bin sicher, dass für die Beteiligten, die Mutter, die Eltern dieses Kindes, die Angehörigen, die Freunde und die Familie, aber auch für den Fahrer und seine Familie dieses schlimme und tragische Ereignis für immer Spuren hinterlassen wird.
Dankeschön an Gesine Reisert. Sie ist Fachanwältin für Straf- und Verkehrsrecht in Berlin. Das Interview habe ich vor der Sendung aufgezeichnet. Badesaison hat begonnen. Jetzt zu Pfingsten waren viele Freibäder und Strandbäder in Deutschland gut gefüllt. In Bayern allerdings haben erste Gemeinden damit begonnen, Sprungtürme zu verrammeln, Baderutschen zu sperren und Badeinseln zu entfernen. Warum? Wegen der Sicherheitsvorschriften. Susanne Lettenbauer berichtet von den Badeseen in Oberbayern.
Der Rasen ist gestutzt, die Müllkörbe stehen bereit, am Strandkiosk warten Palmen, Eis, Chips und Kaffee. Das Strandbad Seewinkel in Herrsching, mitten im Ort, ist ein beliebter Treffpunkt für Familien und Jugendliche. Ein Sprung vom Wasserturm gehörte bislang zum Ritual. Seit einigen Tagen verrammeln Bretter den Zugang. Ein Schild warnt, Sprungturm gesperrt.
Weil wir verpflichtet sind, was ein Rechtsgutachten herausgestellt hat, dass wir einen Sprungturm beaufsichtigen müssen und auch eine Badeplattform, die ursprünglich hier 50 Meter außerhalb gewesen ist, hätte beaufsichtigt und die haben wir gar nicht mehr rausgetan, weil die war jetzt ein paar Jahre und die alle waren glücklich damit, aber diese Rechtsgutachten, das ist einfach, wird immer schwieriger, etwas anzubieten.
Die Badeplattform dümpelt einige Meter weiter am Ufer vor sich hin. Wahrscheinlich wird sie irgendwo eingelagert, überlegt Herschings zweiter Bürgermeister Hans-Jürgen Böckelmann.
Es könnte ja was passieren, natürlich kann was passieren, aber man darf praktisch nichts mehr machen.
Bedauern, vor allem bei den jungen Badegästen.
Ich finde es irgendwie blöd, weil ich war im Sommer eigentlich alle 2 Tage hier und bin mit einem Freund 4 Meter an der Badeinsel vorbei und haben dann da ein bisschen Muscheln gesucht, haben sie auf die Badeinsel drauf und haben sie geputzt.
Das Problem, wenn einem Badegast irgendetwas passiert, dann muss die Gemeinde und nicht wie früher der Badegast nachweisen, dass alles Menschenmögliche getan wurde, um es zu verhindern. So ein Urteil des Bundesgerichtshofs vom November 2017. Im Sommer 2018 hoffte Bürgermeister Böckelmann noch eine Lösung zu finden, suchte Bademeister. Der Pächter des Kiosks musste schon immer auch gleichzeitig Rettungsschwimmer sein. In der Nähe liegen die Boote der Wasserwacht. Damit sah sich Hersching bislang abgesichert. Extra Bademeister gab es in den vergangenen Jahren nie. Jetzt bräuchte die Gemeinde mindestens 2. Aber es gibt keine, so Böckelmann.
Viele Orte haben jetzt ihre Badeinseln reingenommen. Und wir kriegen keinen Bademeister. Wir suchen und es hat sich einer aus Indonesien gemeldet und hat gesagt, er würde sofort kommen, wenn er hier eine Wohnung kriegt.
Im Prinzip müsste Herschings Bürgermeister auch die Stege sperren lassen, wie es andere Gemeinden in Bayern derzeit tun, zum Unverständnis der Bevölkerung. Die benachbarte Gemeinde Diessen am Ammersee hat die Kinderrutschen aus dem Wasser genommen, berichtet Bürgermeister Herbert Kirsch. Sein Strandbad im Stadtteil St. Alban wurde zum Freizeitgelände degradiert. Die Kasse ist geschlossen, Eintritt frei, betreten auf eigene Gefahr. Auch hier findet die Gemeinde keine Rettungsschwimmer.
Ja, das mit den Rettungsschwimmern hört sich so leicht, es hört sich plausibel an. In so einem Gebiet wie bei unserem Freibad in St. Alban, da müssen sie erst einmal eine Gefährdungsbeurteilung machen. Wenn sie die Gefährdungsbeurteilung gemacht hätten, wären sie zu dem Ergebnis gekommen, dass hier nicht ein Rettungsschwimmer genügt. Sie brauchen mindestens 2, wenn da mal 1.000, 2.000 Leute sind und Umständen 3. Dann wollen wir dieses Bad offen halten von 6 Uhr morgens bis abends um 10 Uhr. Ja genau, dann schauen Sie nochmal die Dienstzeiten an, dann können Sie mal hochrechnen, wie viele Rettungsschwimmer das benötigen.
In Utting am Ammersee, 10 Kilometer weiter, steht das alte Strandbad unter Denkmalschutz. Der Sprungturm dort 5 Meter hoch. Die Gemeinde ließ extra ein Rechtsgutachten anfertigen, wie gefährlich ihr Strandbad tatsächlich sei. Kosten rund 20.000 Euro. Bürgermeister Josef Lutzenberger.
Das ist schon eine Qualität, eine Beweislastumkehr, hier zu sagen, ich habe alles das gemacht, was Menschen möglich ist, dass etwas nicht passiert. Aber wie wir wissen, passieren dennoch Dinge. Keiner will's, aber es ist so.
Und es bleibt so. Dessen sind sich die Bürgermeister rund um den Ammersee sicher. Ein Vater mit seinen 2 Kindern sieht die Situation trotzdem gelassen. Er genießt die Sonne am See in St. Alban. Natürlich müsse jeder auf sich selbst achten und auch auf andere Badegäste. Und erst recht auf die eigenen Kinder. Selbstverantwortung sei selbstverständlich. Schade um die Badeinseln und Sprungtürme, aber...
Ich finde es vollkommen in Ordnung. Es regen sich ja viele drüber auf, aber ich kann es total nachvollziehen. Sobald irgendwas Schwimmbad ähnlich wird, gehe ich eigentlich davon aus, dass jemand da ist, der das betreut. Daher kann ich die Aufregung eigentlich nicht verstehen. Klar, es ändert sich schon viel an vielen Seen, ne, in Bayern. Und das ist bestimmt so ein Stück Freiheit auch, was wahrscheinlich angenehm und schön ist. Aber ich kann es verstehen, dass es sich ändert.
Sagt ein Familienvater aus Oberbayern. Der Badespaß ist hier nur noch eingeschränkt möglich, Susanne Lettenbauer berichtete. Das war's von Deutschland heute. Gleich gibt's hier bei uns die Nachrichten und danach kommen die Kollegen von Campus und Karriere ins Studio. Ein Thema dort: Wie können Lehrer besser vor Burnout geschützt werden? Meine Kollegin Lena Sterz hat dazu ein Interview. Mein Name ist Ute Meier. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Nachmittag.